Hier haben wir auch einen Bruch. Das ist, macht Geschichten gut, Brüche, Wechsel und so weiter, um wieder hierher zu kommen. Wir haben hinten das Heim. Also nicht hinten, sondern wie ich schon sagte, Ende, Mitte, Anfang, zweites, Ende, zweites Drittel, sowas, oder im zweiten Drittel. Plötzlich kommt eine ganz andere Situation, nämlich dieses Heim, dieses Entsetzliche, um die ganze Geschichte realistischer zu machen. Die gibt der Geschichte erst die Tiefe. Wenn wir weiter so auf dieser netten Ebene geblieben wären, wie toll die alle sind und super, und wären wir nicht, wäre kein Mensch, wenn ich bei der Recherche nicht dieses Heim gesehen hätte, wüsste ich nicht, was es bedeutet, da wieder runterzukommen zu den Damen und mit den Abend zu essen. Also das hat mir die ganze Dimension der Geschichte geöffnet, aber auch dem Leser. Also die große Kunst des Wendepunktes, nenne ich das, was in einer Geschichte immer wieder sein muss. So, aber jetzt sind wir, um wieder zum Einstieg zurückzukommen mit dem Du, das haben wir erklärt, und mit dem höchst direkten Einstieg. Also wir springen direkt in die Geschichte und es ist auch noch die erste Begegnung überhaupt. So, danach...
Darf ich noch, ja? Noch was zwischenfragen?
Ja.
Wäre denn verloren gewesen, wenn man den ersten Absatz nicht gehabt hätte? Also mal angenommen, die Geschichte fiel mit dem zweiten Absatz.
Ja.
Da ist ja das Staunen darüber, dass so viele Alte da sind und dass sie so drin sind, wäre ja genauso enthalten. Was wäre denn nicht da gewesen, wenn der erste Absatz nicht da wäre?
Da wäre ja nicht da gewesen, dass ich... Oder dass es besondere Alte sind. Das ist, da wäre die Befreiung vom Vorurteil, alten, so uralten Greisen zu begegnen, wäre nicht da. Die emotionale Ebene, das ist ja, wir schreiben ja auch für die Gefühle, wir dürfen uns da nicht scheuen davor, auch als Wissenschaftsjournalisten. Gerade wir sollten das tun, weil es so wenig dazu passt. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Wissenschaftler selbst sind ja so gepolt, dass sie das kaum... zulassen in der Öffentlichkeit. Da habe ich eine emotionale Ebene versuchte ich zu schaffen, um eben zu transportieren, boah, das sind andere Alte und das ist gegen das Vorurteil. Mit dem wir alle, wenn ich jetzt hier geschrieben hätte, Matsutaira ist 99, da hätten sie sich einen Greis vorgestellt, der dann so tatrig rumsitzt, boah, uralt, ach toll, das ist ein Fact, also und hier, da sind so viele, ja, interessant. Aber nicht nur die Fakten machen, die interessanten Fakten machen eine Geschichte interessant, sondern der Umgang mit ihnen und dann der emotionale Umgang mit den Fakten, der emotionale Umgang mit dem Phänomen. Und das Wichtige, was hier nämlich eine verborgene Botschaft ist, ist nämlich so alt werden und gesund bleiben. Gesund und stark und stolz. Das ist ja, wie wir am Schluss sehen werden, mit der Alterskraft. Und das habe ich hier schon angefangen. Nur einen kleinen Keim zu setzen. Es gibt nämlich auch die Kunst des Ankerwerfens oder Keimsetzen, wie ihr auch immer wollt. Hier habe ich quasi so ein bisschen das Gefühl erzeugt, was ganz am Schluss die Analyse meiner Geschichte ist, nämlich diese Alterskraft. Dass es eine Kraft gibt, die nur das Alter hat. Und deshalb sind diese Damen so stolz und so stark. So, und das passt ja genau dazu. Also ich habe die Geschichte damit emotional rund gemacht. Es ist dir, ich sag mal dir, oder? Ja. Es ist dir nicht bewusst oder nur halb bewusst. Du denkst dir wirklich, ja, warum schreibt ihr das jetzt eigentlich? Aber ich schwinge dich damit ein auf meinen Schluss, auf den versteckten Tenor meiner Geschichte. Okay.
Auf die Möglichkeit in Betracht gezogen, szenisch einzusteigen in die Geschichte. Also es gibt zum Beispiel auf Seite 7 gibt es so zwei Absätze, wo die beiden Damen auf den Feldern arbeiten.
Ja.
Das wäre ja auch eine Möglichkeit, zu sagen 99 in 103 und
stimmt.
Arbeiten auf dem Feld, dann
genau.
Ist man ja auch relativ schnell schon drin.
Das stimmt, aber das ist, sagen wir mal, das wäre, wenn ich vor 10 Jahren die Geschichte geschrieben hätte, wäre das wahrscheinlich mein Einstieg gewesen. Heute sucht man, sagen wir mal, nach feineren Gesetzen, nach feineren Methoden, diese Anker zu werfen. Und dass die, außerdem bin, ist dieses direkte Angucken meiner Protagonisten hier der Vorteil. Bei dem Feld hätte ich sie weiter hinten gesehen und wie die da arbeiten und so. Und hier, weil ich so diesen wahnsinnig direkten Einstieg gemacht habe, der ersten Begegnung, muss ich ihnen ins Gesicht gucken. Das ist einfach stilistisch der logischere Vorgang. Jede Geschichte erzählt sich auch unbewusst. Wenn ich angefangen hätte mit den Damen, die auf dem Feld, und wäre das eine andere Geschichte geworden. Wahrscheinlich die Fakten wären die gleichen gewesen, aber man hätte was anderes gefühlt vielleicht.
Es ist sofort ihre Reflexion drin.
Also und, was sie eben auch mit euch machen sollen, die Frauen. Mhm. Also die sollen euch sagen, ihr seid, wir sind super.
Also dann ist so eine Szene, wo man nur beschreibt, sowas für Anfänger und so eine
so ein bisschen, ja, genau.
Methode,
ja.
Also man sich selber emotional reinbringt.
Ich wollte es natürlich nicht
sagen.
Ja, es muss mich selber emotional bringen oder kleine Sachen an dem Menschen erkennen und aufschreiben. Nicht jetzt gleich mit dem Offensichtlichen. Weißt du, da hast du noch genügend Zeit. Die Geschichte raffiniert dann aufbauen. Das ist schon eine, ich glaube, das bringt auch die Erfahrung mit sich. Und dem Vertrauen, den Gefühlen auch beim Schreiben mehr Vertrauen. So, wenn du dir dann wieder überlegst und du dich zurücknimmst, was für Bilder hast du denn da und wie hast du dir das erste Mal begegnet, wie war es denn da? Und da kommt dir der Gedanke oder die Erinnerung, ah ja, die haben mich dann. Ich fühlte mich ganz schön auf den Pott gesetzt erstmal. Dann ist da auch was. Und das war sozusagen der Einstieg in die verborgenen Schichten dieser Geschichte. Kann man das vielleicht so sagen, die nicht so offensichtlichen.
Ich muss nochmal nachfragen, Sie waren ja nicht direkt mit Fotografen unterwegs die ganze Zeit.
Ja, bei den
Haben Sie denen dann auch gesagt, sofort, da brauchen wir ein Foto?
Ach nee, bei den Damen war es anders. Da war nur zum Teil ein Fotograf dabei. Der andere Teil, der wurde von einem berühmten Fotografen schon vorher gemacht. Der sowieso in Okinawa war, dann haben wir angerufen, das ist wieder klar, das ist billiger. Mensch, mach doch nochmal, geh nochmal zu dem Dorf, das habe ich vorher recherchiert. Und guck dir mal da das Dorf an und die Damen oder die Leute, immer sage ich Damen, Blödsinn, und die Menschen, die dort leben, an und mach mal ein paar gute Porträts. So.
Weil das gehört ja bei geologischer auch dazu, anders als jetzt vielleicht
bei der Zeit
zum Beispiel.
Klar.
Dass man eben auch in der Optik denkt. Und wenn man so einen Eindruck von den Damen hat, dass man weiß, Moment, der Augenblick, wo die mich zum ersten Mal so angeschaut haben, das ist der Einstieg meiner Geschichte, ohne Zweifel, dass man dann den Fotografen auch sagt, und sollen die Leser auf diesen beiden Damen direkt ins Gesicht gucken, da will ich einen ganzen Close-up oder so.
Ja, das ist, glaube ich, es ist sogar so erfüllt. Die Bilder waren nicht so hervorragend, das muss man sagen. Es wurde eher so ein, durch viele blöde Zufälle waren das so Schnellschüsse. Und wir hatten ein bisschen Probleme, eine optimale Geschichte zu machen. Also, aber es sind ein paar nette Porträts dabei und wo die Geschichte anfängt, also vorne wurden dann eben auf dem Feld und so das alles wieder, wo die Geschichte anfängt, da ist auch gleich ein Porträt da.
Ich würde gerne mit dem Buch umgehen. Also wenn Sie mit denen abends Wein trinken, haben Sie das dann in der Tasche und schreiben auf der Toilette oder lassen Sie das am Tisch liegen?
Nein, ganz offen, am Tisch, am Schoß, immer im Operationssaal. Ich beugte mich so über die Wunde, diese Fettmassen und hab so, ich muss nur aufpassen, dass du nicht drüber und hab das und mach so.
Und das wirkt befremdlich, wenn man in einer Gesprächssituation ist, wo die Menschen anfangen, sich zu öffnen, wenn man dann Notizen macht. Oder?
Nö. Du, wenn du ganz ehrlich damit umgehst und sagst, oh, das habe ich ja jetzt noch nicht bedacht, das war jetzt toll, ach so ist es, und das dir notierst und dann wieder, dann hast du es notiert, dann kannst du ganz toll wieder einsteigen und sagst, also so drücken Sie das aus, das ist ja spannend. Erzählen Sie bitte noch mehr davon. Das ist ein Aspekt, den ich noch nicht hatte oder so. Du, die Leute sind viel offener. Wenn du ihnen ehrlich deine Nöte, deinen Vorgang, deine Arbeit darstellst, vorlebst.
Nochmal zum Einstieg, trotz aller Erfahrung, sind Sie sich immer zielsicher, dass das der Einstieg ist? Also Sie haben eine Fülle von Szenen, kommen nach Hause voller Eindrücke. Wie entwickelt sich das bei Ihnen?
Das ist bei dem Planet Erde, oder Planet Mensch, habe ich ja erzählt, das war so eine assoziative Bildersuche. Bei der Dame war es wirklich eine Notsituation auch. Ich musste irgendwie schon im Krankenhaus anfangen, aber dann doch noch nicht am OP. Dazu ist die Geschichte. Und ich wollte wieder, wie sie die Treppe hochgeht, also eine feinere Szene. Jetzt gleich da liegt eine da am OP, dann nehme ich mir meinen Höhepunkt hinten. Mhm. Ja, ne? Also da dieses sich, da fand ich dann irgendwann schön, dass ich mich ihr ja nähere und wir nähern uns in der Geschichte dieser Person ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Die war auch dann sehr offen, die Frau hat alles erzählt und wir nähern uns ja sogar in ihren Innereien, da dürfen wir reingucken und so. Ne? Und deshalb habe ich sie dann, was ich auch wirklich so gesehen habe, weil ich bin mit ihr dann ins Krankenhaus gegangen, ich kannte sie also schon vorher, vor der Operation. Und sie ging dann, ich musste, habe den Taxifahrer bezahlt und sie quälte sich diese Treppe ins Krankenhaus hoch. Und das war wieder ein Bild von mir, als ich mich dann wieder zurückgesetzt habe und dachte, ja, sag mal, wie fing die Geschichte eigentlich an, was war da und so. Da kam wieder dieses innere Bild und dann vertraue ich mittlerweile auf diese Bilder und habe so, und es war noch nicht so stark, es waren viele innere Bilder, eben die OP und weiß nicht, aber das war so ein, das hatte so was Sanftes, aber auch so was Trauriges und das, die hat mir da so leid getan und also ich war auch wieder emotional betroffen und das ist wieder das Wichtigste und das suche ich mir dann aus, weil das wird dann auch dem Leser, wenn ich schön beschreibe, irgendwas mit dem tun. Also wir sind die Gradmesser für die Geschichte. Henry Nann hat mal gesagt, die besten Geschichten werden dann gemacht, wenn man das macht, wenn was einem Spaß macht. Wirklich Spaßfaktor. Das, was mich interessiert und was mir Spaß macht, das soll ich mir aussuchen und darüber Geschichten machen. Oder auch ein Magazin soll das tun, Redakteure und so weiter. Und genauso kann man das jetzt übertragen auf den Reporter, wenn es um Gefühlsebenen geht. Mir muss irgendetwas passiert sein, damit es eine starke Szene ist. Ich muss irgendetwas gefühlt haben, damit ich da auch nur einen Hauch von guter Schreibe rüberbringe. Weil A, B, C machen noch keine gute Geschichte aus, sondern die Sachen dazwischen. Ja. Also, ja?
Ich habe mal eine praktische Frage wieder mal. Sie haben es ja jetzt erklärt, wie wichtig oder wie überlegt Sie auch Dinge einsetzen, wie das Du zum Beispiel. Und aber auch kleine Zwischenwörter oder so, wo Sie dann diese unbewusste Ebene wirklich ansprechen wollen.
Mhm.
Wie läuft das dann bei Ihnen ab in der Schlussredaktion, Textchef und so weiter, die das vielleicht nicht unbedingt sofort erfassen und dann wegkürzen, ändern oder so. Und Sie sehen das dann hinterher so, ah Gott.
Ja, klar.
Also müssen Sie dann auch drum kämpfen, ganz normal.
Ja, das hat sich Gott sei Dank jetzt so ein bisschen verbessert. Wir hatten einen grandiosen Lehrer, Ernst Arthur Albaum bei GEO. Das war der Chef vom Dienst, der wurde der Kischpreismacher genannt. Der ist leider jetzt schon pensioniert, aber bei dem durfte ich noch die letzten Jahre was lernen. Der hat nur gesagt, funktioniert nicht. Zack. Gokolores. Zack. Was willst du eigentlich sagen damit? Und dann sagtest du dem, dann sagt er, ja, dann, das muss ganz einfach, dann drehst du das so um, dann stimmt's. Also solche Geschichten erlebt man natürlich sehr, sehr, sehr viel, dass man es nicht geschafft hat, sein Bedürfnis oder die Tiefe oder die Bedeutung jetzt dieses Einstiegs irgendeinen Kollegen klarzumachen, dann muss ich sagen, dann würde ich aber aufpassen. Dann würde ich sagen, oh ja, warum nicht? Und dann würde ich einen guten Kollegen fragen, sag mal, ich wollte damit eigentlich jetzt das und das sagen und deshalb so in die Geschichte führen. Kommt das rüber? Und wieder, das klingt jetzt richtig blöd, als gefühlsduselige Tante, aber frag den, fühlst du da irgendwas? Siehst du da jetzt was im inneren Bild? Wir haben ja alle innere Bilder laufend, ne? Also auch wenn wir lesen. Siehst du da irgendwas? Und wenn der sagt, der Kollege, Also, ne? Was sollte ich denn sehen? Ja, und dann erklär's ihm. Und dann, wenn du es dem erklärt hast, dann geht's meistens, oder dir selber, dann nochmal den Einstieg schreiben. Also das hier ist wirklich jetzt kein grandioser Einstieg, aber er birgt halt nur diese Feinheiten. Wer würde sowas schon sonst, also ja, du hast völlig recht, die Damen, die da am Feld arbeiten, es liegt einem näher. Ne? Ja. Oder hier der OP-Saal oder irgendwas anderes, dass sie am Tisch sitzt und sich totfrisst. Oder ihren Speiseplan oder weiß ich was. Es ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, wie die Treppe hochgeht zum Krankenhaus und wie sie sich da hochquält. Aber hier habe ich Mitleid erzeugt. Und ich wollte runter, die werden stigmatisiert, die Leute, und das sind ihr schlimmstes Problem. Und ich wollte von Anfang an das Leid dieses Phänomens darstellen. Aber nicht übertrieben, sondern so. Und auch die innere Abwehr, die wir haben. Wenn so ein Klotz da hochgeht, dann bist du wirklich auch geschockt. Also nicht nur Mitleid, sondern auch Schock. Ja? Mhm.
Wie haben Sie die Frau dann eigentlich gefunden und wie lief das dann ab? Wie haben Sie sie vorbereitet auf die Geschichte?
Das ist, da rate ich euch auf jeden Fall immer die Experten zu benutzen. Die, wenn man die überzeugt hat und denen die Geschichte erklären will, also, häufig sehr hilfreich sind. Und dann habe ich ganz offen gefragt, Herr Husemann, haben Sie in der nächsten Zeit Operationen, haben Sie Patienten, die sich vielleicht bereit erklären würden, mit mir zu reden und dass man die Geschichte dann macht, und dann sage ich auch oft, vielleicht nicht gerade eine 70-Jährige oder so, also dass man sogar sagt, jetzt eine jüngere Frau, weil die eben noch ihr ganzes Leben vor sich hat, umso wichtiger wird die Geschichte. Und dann sage ich auch manchmal, je nach Thema, wenn die sprechen ja mit ihren Patienten vorher, soll auch ein Augenmerk auf Leute legen, die eloquent sind. So. Also das kann ein Arzt sehr wohl beurteilen, auch wenn sie selber wenig rausbringt. Der war übrigens gut. Ärzte sind besser als Naturwissenschaftler im emotionalen Reden. Ne? So. Und dann hat er gesagt, okay, ich werde das mir merken. Und dann hat er mich 2 Wochen oder eine Woche später angerufen und gesagt, es stehen 3 OPs an. Und ich glaube, diese Frau Groß, die hat sich gleich bereit erklärt und ist eine nette Frau und die hat Kinder und das ist auch immer gut, weil wir für den Schluss, habt ihr wahrscheinlich gelesen, dass man, zum Schluss kommen wir noch, nämlich die Kunst des Schlusses ist nämlich das Allerwichtigste. Das kannst du jeden Einstieg vergessen, ja. dass du da noch was machen kannst, und zwar in die Zukunft weisend. Aber das mit dem Schluss können wir gleich sagen, nämlich, weil es ist so wichtig, ein Schluss ist kein Ende der Geschichte. Das ist die naivste naivste Sichtweise überhaupt, dass man eine Geschichte beenden will mit dem Schluss. Dass die eben die große Kunst des Schlusses ist, die Geschichte erst richtig aufzureißen oder erstmal in die Zukunft weiterzureichen, nochmal ganz aufrollen lassen. Man muss sich wirklich zurücklegen beim letzten Satz und sagen, ach du lieber Gott, oder was da wohl werden wird. Ach ja, stimmt, die Kinder. Also es muss in dem Leser eine weitere Geschichte entstehen. Eine weitere Geschichte geweckt werden. So, und das kann man bei allen 3 Geschichten, wobei dieser Report, das ist ja jetzt dann nicht so wichtig, aber jetzt beim Feature und hier bei der Reportage kann man das, glaube ich, sehen bei der Dame. Drum waren mir die Kinder wichtig, weil das weiß ich mittlerweile, dass eine Familienmutter oft mehr Geschichten im Hintergrund hat, die man erzählen kann. Außer ich hätte jetzt eine Geschichte über Einsamkeit gemacht, da würde ich mir natürlich den Teufel tun und eine Familienmutter, sondern irgendjemand, der sich völlig isoliert hat oder so, ja. Je nach Thema. Aber da wusste ich, Fett ist ein gesellschaftliches Problem, genetische Disposition. Also bei Familienmutter habe ich gleich hingehört. Und am Ende ist es auch da. Also die Tochter kommt rein und ganz typisch, die das Verhalten nämlich lernt, weil sich den ganzen Genuss, was ihr Vater ihr schon beigebracht hat, also die Tradierung in der Familie von Generation zu Generation, dieses Verhalten wird weitergegeben. Und man sieht jetzt schon, und wenn es nur ein Funken ist von Gedanken, oh Gott, mit dem Kind kann ja das Gleiche jetzt passieren. Und man denkt in die Zukunft. Die Geschichte ist nicht zu Ende. So, und das ist das Allerwichtigste, weil den Einstieg überliest man oft und so. Es ist, manche nehmen das unheimlich wichtig. Ich finde, der Schluss ist viel wichtiger, um eine Geschichte richtig gut zu finden. Den Einstieg hat man schon oft vergessen, dann wenn man hinten ist. Und hier bei den Damen, da habe ich angefangen mit mir auch. Zwar mit dem Du, aber immer jeder weiß, ich meine mich. Und hinten habe ich mich auch wieder reingebracht. Und hatte das große Glück, bei wieder stundenlangen Interviews und Zeit, die man mit diesen Leuten dort verbringt, dass die mir auch was sagen, was die Wissenschaftler überhaupt nicht gesagt haben. Was da für dieses hohe Alter dieser Leute verantwortlich ist. Und dass sie wirklich Jungen noch was geben. Also diese Sitte, dass die Lebenskraft, diese Alterskraft auf Junge übertragen werden kann. Und dann merke ich natürlich, er geht beim Reporter gleich, das habe ich ganz am Schluss erst rausgekriegt aus dem Gespräch mit dieser Restaurantbesitzerin, geht beim Reporter gleich ein Licht los. Da geht's weiter, da könnte noch eine Geschichte drinstecken. So, und was habe ich gemacht, da ich selber von denen so persönlich, ich habe mich gefreut, die kennenzulernen, weil es mein Alter selber entdämonisiert hat. Könnt ihr euch vorstellen? Also wenn man Glück hat, kann man ja mit 99, also die feiern da und die hocken da am Strand. Und also wirklich, man kann es sich auch sehr schön machen. Und da ist noch was, da kommt noch was, da gibt es vielleicht Dimensionen, die ich heute noch gar nicht beurteilen kann. Das alles steckt jetzt da drin, also wieder ich und meine Gefühle, meine Sehnsüchte, meine Wünsche. Und das habe ich da jetzt hier mit dem Du direkt, aber das kann man auch völlig ohne Du oder Ich reinbringen. Also sie geben mir am Ende noch dieses Geschenk mit. Und das habe ich so empfunden in der Geschichte. Die haben mich berührt und geben mir was von ihrer Kraft. Und da war ich stolz und ja, glücklich. Und nichts ist so spannend wie die Realität. Also das, was ich erlebt habe. Und sich darauf immer beziehen. Auch wenn man dachte, das ist alles so banal und es ist nicht gut. Oder, ach, ich habe das Gefühlsduselei. Nee, das kann man schnell, Kitsch kann man ganz schnell rausredigieren. Hauptsache ist, diese authentische Gefühlslage zu produzieren. So, ja.
Also die Geschichte, den Anfang und das Ende gefunden zu haben, ist ja die Frucht von vielen langen Gesprächen. Das kann man ja nicht klar.
Ja.
Und auch der Höhepunkt, das ist
ja
Leibnein gefunden zu haben, ist ja dann im Grunde genommen ein Zufall. Kann man denn bei Wissenschaftsgeschichten nicht auch das Personal vorher casten, also sich überlegen, wer steht jetzt wofür und wer kommt?
Ja, leider nicht, weil es sind ja nicht nur jetzt reine, das konnte ich bei den Reports, da kannst du das ganz toll. Kannst es auch viel besser bei den Features noch, also vorher ordnen auch so ein bisschen. Aber bei einer Reportage, und das zeichnet eine gute Reportage aus, du lässt dich ein. Du lässt dich einfach ein und versuchst es mit verschiedensten Stilmitteln irgendwie rüberzubringen. Das heißt nicht, dass du dich einmischt, aber du versuchst die Sache zu durchdringen. Wir haben mehrere Möglichkeiten, Dinge zu durchdringen, intellektuell, emotional, empathisch, also sozial. Und das kann man nie so gut planen. Also ich bin dahin gefahren und ich wusste, da gibt es zwei Wissenschaftler, darauf kommen in Okinawa, die sich damit beschäftigen. Und es gibt auf jeden Fall dort uralte Menschen. So, und dann habe ich noch eine Anzeige von diesem Restaurant, wo diese Okimi oder wie die heißt, arbeitet. Das habe ich auch vorher gewusst, dass es das da gibt. So, und dann bin ich dahin. Und dann ist es die große Kunst, die Geschichte zu finden. Und du findest nur Geschichten, wenn du dich einlässt. Und wenn du nicht vor lauter Angst nur die wissenschaftlichen Fakten da abhaken willst, sondern das soll es ja nicht sein. Das ist ja kein Report. Und du musst eben die Transportmedien suchen, was oft Menschen sind, bei denen du die wissenschaftlichen Fakten verstecken kannst. So. Und alles, was hier steht, hier ist weit und breit von kein Labor, gar nichts. Alles, was hier steht, ist aber recherchiert in Labors und auch langen Interviews mit Wissenschaftlern. Also das hier ist, das ist die Quintessenz dieser Literatur und dazu noch Originalartikel aus Originalfachzeitschriften. Das war auch so ein Stapel. So, das ist diese Okinawa-Studien, die höchst wissenschaftlich trocken daherkommen. So, das ist das wissenschaftliche Material plus noch so ein Stapel Originalarbeiten. So, und was ist hier von drin? Mal erwähnt, wie Psychologen das nennen, und dann in einem Absatz, dass sie das, also Blut abnehmen, Teller leer kratzen, was sie so alles machen. So, und das ist also ein Transport, eine Verpackung von wissenschaftlichen Fakten, die ja in der Extremform eigentlich so bei einer Reportage, weil unser großer Nachteil, den wir haben im Wissenschaftsjournalismus, nämlich diese Übersetzertätigkeit, laufend pädagogisch schreiben, laufend irgendwas erklären, was dir jede Reportage kaputt macht. Und diese Übersetzertätigkeit, die können wir ein wenig aufheben, indem wir eben Protagonisten finden, die das für uns tun. Das habe ich jetzt schon bei der Frau Groß gesagt und bei den Zitaten der Wissenschaftler im Report. Und hier ist es in der Extremform. Alles, was die mir gesagt haben, habe ich vorher gelesen. Also das ist die Planung. Habe ich vorher gelesen, also inhaltlich. Denn inhaltlich waren mir klar. Ich muss jetzt die Leute dazu bringen, dass sie mir was zu dem Phänomen sagen. Dass ich das so einfügen kann, dass es nicht mehr wie Wissenschaft daherkommt. So, dann treffe ich die Tochter, die 77-Jährige, die beim Tee, dieses Harahachibu, also das weniger Essen, die zufällig die Augen verdreht hat, fand ich, als die Alte wieder sagte, also du machst es zu wenig, bildschöne 67-Jährige, schlank wie eine Gerte, Tänzerin, ihr glaubt es nicht, es war faszinierend. Und als die Tochter die Augen verdrehte bei diesem Rat, der ewigen Rat der Mutter, fühlte ich mich wieder so an mich erinnert. Also wenn meine Mutter ich die Augen verdrehe, dachte ich, also das ist ein Moment, der muss rein. Und jetzt ist er so lapidar also wieder der Gradmesser mein Erleben. Ich will mich aber nicht einmischen, ich muss auch keine Partei ergreifen. Aber ich muss es eben durchdrungen haben auf verschiedenen Ebenen. So.
Wie halten Sie so einen Moment fest für sich? Dann zücken Sie Ihr Büchlein, schreiben dann, verdreht die Augen.
Ja, ganz genau. Oder danach. Das Verrückte ist, wenn man Sachen wirken lässt, die wichtigen Sachen bleiben. Die wichtigen, wirklich wichtigen Sachen bleiben. Vergesst die Wissenschaft, hat nur Harahachibu, Stichwort aus den Studien, das machen die also gut. Da gehe ich mal ins Restaurant und interview diese nette Restaurant-Dame, Besitzerin, und die sagte mir, ja, das machen die alle, und dann kommt eben, und danach gingen wir zum Kaffee oder zum Tee, und da ist es dann eben passiert, da habe ich dann nochmal gefragt, sieh mal, die 99-Jährige, ja, sie machen ja auch Harahachibu, und dann, ja, natürlich, und nur meine Tochter natürlich, und dann ging das Gesticheln los, und so war diese Geschichte, aber ich wusste, dass das dort existiert. Ich suche nur nach Transportmitteln. Das ist unser Problem, diese Trögheit zu entkommen. Wir brauchen die Menschen und die Gefühle, um diese Facts irgendwie anders zu verpacken, unterzubringen. So, nur ganz kurz jetzt weiter. Wir sind da, wir haben den Protagonisten in die Augen geguckt. Wir stellen sie kurz vor. Im zweiten Absatz, dritter Absatz ist, wo sind Sie? Kurz Atmosphäre aufreißen. Wo, aufreißen, schreckliches Wort, Atmosphäre darstellen. Wo sitzen die, wie sieht es aus? Muss ich nicht weiter erläutern. So, und da war es auch so, eigentlich macht der Reporter nie seine eigene Fahrt zum Gegenstand, sein Hinkommen zum Ort des Geschehens.
Nicht so oft.
Ja, aber das macht man eigentlich nicht. Ja. Nur da haben sie es, die Damen, um wieder auf die Frauen direkt zu kommen und zu zeigen, wie pleatsch die sind, wie sehr sie in der Welt leben. Also keine 103-Jährige stellen wir uns einfach so nicht vor. Dass die wissen, ach, so lange, oder wie weit Deutschland ist und dass das gut der Fußball ist, das war irgendwie ganz faszinierend und transportiert ja auch wieder eine Botschaft. Hm? So, und dann muss ich wieder die Damen noch näher an die Damen ran, das aber ihr Leben aufzeigen. Und da ist ganz wichtig, dass da spätestens die Entscheidung gefallen ist von mir, dass es nicht eine Einmenschgeschichte sein darf. Oft ist eine Einmenschgeschichte gut, wie bei der Frau Groß. Die, an der erzähle ich das Phänomen. Aber hier, wie wir später sehen werden, ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Freundschaftsstrukturen ein ganz wichtiger Punkt sind, die Alten dort so glücklich und so gesund zu erhalten. Also darf ich nicht einen Menschen nehmen, sondern ich muss eine Freundschaft nehmen. Und das sind diese zwei alten Damen mit der jüngeren Restaurantbesitzerin. Also das, um auch da ein wissenschaftliches Fakt mit der Entscheidung aufzulösen, wie man die Geschichte angeht. Also von vornherein nicht eine Person, sondern mehrere Personen. Aha, dann transportiere ich da auch schon wieder eine Message, ohne dass ich jetzt dick ausführen muss, wie die Leben ist. Also dann so ein klassisches Übertragen von wissenschaftlichen Nöten auf die Struktur einer Geschichte. Weil es ist manchmal einfacher, eine Ein-Personen-Geschichte zu schreiben. Gut. Dann sind wir im... jetzt rollen wir das Leben auf und es wird ein erster Erinnerungsanker geworfen hier. Und zwar geht es darum, was wir am Schluss auch ausführen werden, dass die Frauen ganz starke Persönlichkeiten sind und dass sie nicht das typische Klischee einer japanischen Frau verkörpern, was ich durch den Einstieg ja auch schon gebracht habe. Der Laie weiß ja nicht, dass Okinawa mit Japan wenig zu tun hat. Da lasse ich die Frauen widersprechen und sage, wir freuen uns zum Beispiel über Fremde und schlagen die Augen nicht nieder. Das sagen die mir. Also ganz klar hier, die Distanz zu Japan, besondere Frauen, hinten führe ich es nochmal aus. Es ist also so ein Ankerwerfen wieder und hinten führe ich es genauer aus. Dass es sogar zu der Analyse, wissenschaftlichen Analyse gehört, dass das so ganz sture, ich übertrage es ja dann sogar richtig, sture Weiber sind, die da so alt werden und so gesund bleiben. Mit einer ganz starken Persönlichkeit und Temperament. So, und das ist hier aber schon angedeutet. Also Atmosphäre schaffen, Stimmung schaffen. Wenn wir jetzt weitergehen, dann ist gleich auf dieser Seite 2 ein weiterer Anker. Und zwar ist das jetzt auch wieder ein Gefühlsanker. Ganz unten, letzte Zeile steht, die nutzlos gewordene Greise, also die Japaner, ne, auf unwegsame Berge schleppen, wo sie auf den Hungertod warten. Ne. Also erzähle, wie... dass es das in Japan sehr wohl auch gegeben hat und dass es in Okinawa aber nicht so ist. Aber ganz wichtig war mir eben, dass hier schon der Berg erwähnt ist. Das ist nämlich ganz interessant, weil in diesem Sprichwort im Japanischen ist es auch ein Berg, wo die Alten ausgesetzt werden. Und durch Zufall, es ist Reporterglück, war es in dem Okinawa auch auf einem Berg dieses Altenheim. Drum passiert auch oft nur halbbewusst, denkt man, oh, ich muss diese Berggeschichte erwähnen, weil mein Altenheim ist auch auf dem Berg. Eine schöne Parallele, wieder so Bögen schaffen in der Geschichte. So, den Berg habe ich dann gleich hier auf Seite 3 nochmal ausgeführt und schon angeführt, eben das Altenheim auf dem Berg und auch zu zeigen, dass es kein Paradies und keine Wohlfühlgeschichte wird, sondern dass da schon noch auch genauso da die Realität herrscht und Menschen verzweifelt dahingerafft werden und in Pflegefälle sind. Das habe ich hier schon angedeutet, weil es war mir dann doch zu niedlich. Könnt ihr euch vorstellen, also zu nett. Und man muss dann schon gerade mit diesen Gefühlsebenen spielen, sonst wird es schnell kitschig. So, und da ist den Albtraum des Alters, ja, das wollte ich nochmal sagen, genau in diesem zweiten Absatz, Seite 3, ist das Altenheim hinter den Wäldern auf dem Berg. Wieder den Berg, also der war erst vor 2 Absätzen. Und hier habe ich eine Wortwahl oder einen Stil gewählt, dass es fast so wie ein Märchen klingt. Das Altenheim hinter den Wäldern, das würden wir doch sonst nie sagen und schreiben. Komma, auf dem Berg, also so schon... Da ist was, da ist eine also so Mystifizierung fast, ne? um das altes Märchen der Japaner wieder aufzugreifen und trotzdem das Gefühl zu schaffen, ja, also hinter den Bergen ist es ganz weit weg. Da merkt jeder Leser, ja, das so, so einen leichten, wie kann man sagen, ja, so einen leichten Hauch von Unbehagen vielleicht. Ja, Ausgrenzung.
Ja, die Ankündigung.
Ja. Ja, genau. Und dann kommt ja, ins Heim zu müssen, nicht mehr unabhängig leben zu können, der Albtraum des Alters. Das ist ja damit verschränkt. Genau, also diese Berggeschichte, und die kommt dann nochmal, nämlich wenn ich dann hochgehe auf den Berg. Dann muss ich auch nicht mehr...
Ja? Ja? Sie schreiben davor, dann stoppt für einen Moment das Gespräch, erstarren Sie, und es wird deutlich... Sind die da wirklich erstarrt?
Ja, also es ist so ein Moment, die sind also so ganz fidel, sind recht unruhig, so sagen wir so quirlige Frauen. Und dann, da sind sie dann doch wieder japanisch oder asiatisch, vielleicht kennt jemand von uns asiatische Freunde. Wenn etwas unangenehm ist, können die so diese kurze Starre, und dann geht's auch, dann lenken sie ab. Dieses Kurze, das signalisiert in bei manchen asiatischen Menschen Distanz. Bei uns auch, aber da habe ich es häufig getroffen, meine Recherchen. Es ist einfach ein normales Phänomen, dass man solche Gefühle nicht zeigt. Man kennt ja auch das Gesicht verlieren und eher unbewegtes Gesicht. Und das ist dann die fast schon Ablehnung signalisierende Gestik, die ich da immer wieder getroffen. Immer wenn ich das Altenheim erwähnt habe, dann war plötzlich die gute Stimmung so ein bisschen weg.